Also da gibt's so Tage, da stehe ich da am dicken Pulli, bestenfalls noch bei Nieselregen. Ich bin beim vierten Stück Kuchen, das ich mir selbst einverleibe. Und da frage ich mich natürlich, warum ich das mache. Aber es gibt einen Stammkunden, der noch keinen einzigen Tag gefehlt hat. Und das macht das dann alles wieder wett.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen und wir stürzen uns heute wieder mitten rein in das, was das Leben so lebenswert macht. Hier bei Plus Eins sprechen wir über das und die, die uns beeindrucken, die uns berühren, die uns prägen. Und ich habe heute Christina Kramer eingeladen, leidenschaftliche Bücherfrau in Berlin, aber jetzt im Sommer in völlig anderer Mission unterwegs. Und zwar kann man dich ganz bald wieder in Kleßen im Havelland antreffen. Liebe Christina, immer dabei, dein Moped mit mobilem Kiosk. Wenn also andere jetzt im Sommer so richtig ausspannen, dann machst du einen Zweitjob. Allein warum?
Weil es mir ganz großen Spaß bringt, weil ich tolle Menschen treffe und weil das für mich fast wie Entspannung ist.
Wahnsinn, ja. Also was es damit genau auf sich hat, wieso man das freiwillig macht, das erfahren wir heute. Christina Kramer, wie schön, dass du so kurz vorm Saisonstart noch Zeit hattest, kurz bei uns vorbeizuschauen. Herzlich willkommen hier bei Plus Eins.
Vielen Dank für die schöne Einladung.
Bei mir ist heute Christina Kramer, hauptberuflich, man kann schon sagen, Bücherfrau. Genauer gesagt bist du beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels beschäftigt und da kümmerst du dich um internationale Angelegenheiten. In dem Zusammenhang haben wir uns auch kennengelernt und dann irgendwann kamen wir darauf, was du eigentlich so jenseits der Arbeit machst. Und da waren wir dann ganz plötzlich in einem kleinen Dorf, im Dorf Kleßen im Havelland. Und wir waren bei deiner sehr, sehr großen, seltsamen Begeisterung für Kioske. Christina, kannst du noch rekonstruieren, wann und wo das anfing mit dieser Begeisterung?
Ja, das kann ich eigentlich ganz genau sagen. Und zwar war das ein Zeitschriftenkiosk in direkter Nähe von meiner Grundschule. Ich habe dieses Ehepaar, das den Kiosk betrieben hat, noch total vor Augen. Diesen Geruch aus Zeitungen, Zeitschriften, Eis, Panini-Bildern, Tabak und natürlich dem Süßkram, der so gestapelt war in durchsichtigen Boxen und wo man sich seine süßen Tüten, Schnupptüten hießen die bei uns, selbst zusammenstellen konnte. Das habe ich mit sehr großer Leidenschaft gemacht und mit viel Einsatz meines Taschengeldes. Und ja, dann hatten wir auch im Freibad einen großartigen Kiosk, wo es dann noch zusätzlich nach Bockwurst und Pommes roch. Irgendwann bin ich dann nach Berlin gekommen, da ist diese großartige Spätikultur. Und dann eben bin ich irgendwann über eine ganz liebe Freundin, Caroline, nach Brandenburg gekommen, ins Havelland, in den Ort Kleßen. Und da war im Sommer 2012, war das, glaube ich, wieder so ein Prachtexemplar, direkt am See gelegen. Und ich hatte großes Glück, weil das da tatsächlich der letzte Sommer war. Danach hat es dicht gemacht und lag nur noch ganz idyllisch am See. Aber egal, mit wem man dort spricht, jeder hat eine Geschichte, kriegt glänzende Augen, wenn er von den Festen erzählt, die da stattgefunden haben, von dem Rummel, der da auch mal stattgefunden hat, vom Mittagstisch für die Landarbeiter. Da war irgendwie einfach total viel los. Jeder kennt jemanden, der da mal gearbeitet hat. Und diese Geschichten haben mich fasziniert. Und irgendwie hat sich da sowas, so eine Idee, so ein Traum in meinem Kopf festgesetzt. Aber es brauchte noch ein bisschen Zeit, bis diese Idee dann auch gereift ist.
Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich alle mal so als Kind Kaufmannsladen gespielt und es gibt diese Faszination, aber irgendwie frage ich mich so ein bisschen, deine Begeisterung für Kioske als Kind, ist das dieselbe, wie du die so als Erwachsene dann hattest oder kam da noch was on top? Also was ist es an diesem Konzept Kiosk, was dich begeistert?
Da ist schon einiges mit drüber geschwappt, zum Beispiel so eine Möglichkeit zu haben, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, Leuten was zu bieten, über Dinge zu sprechen, die vielleicht überhaupt nichts mit dem Kiosk zu tun haben. Und ich glaube, das ist so eine Faszination, die da noch hinzugekommen ist.
Und es ist möglicherweise ja auch, dass wirklich alle Menschen zum Kiosk gehen. Also der Kiosk hat irgendwie sowas als Treffpunkt für Junge und Alte, für alle sozialen Schichten. Und anders als in so einem Supermarkt haben irgendwie auch alle Zeit. Also man geht ja zum Kiosk, weil man irgendwie so Luxusgegenstände will. Eben Zigaretten oder Süßigkeiten oder es ist ja jetzt nichts, was man so richtig dringend zum Leben braucht, sondern es ist irgendwie so ein, wie so ein Add-on, das, was es im Kiosk gibt, ne?
Genau, und gerade da natürlich am See, da sind alle entspannt. Ich glaube, das ist auch ein Ort, wo man überraschend Begegnungen hat, die man so nicht einplant. Und ja, wo jeder auch die Zeit hat, einen kurzen Plausch zu führen, sich Spiele ausleihen kann, auch die Kinder, die da irgendwie zusammenkommen. Das macht Spaß.
Hattest du denn schon mal irgendwann, bevor du diesen Kiosk in Kleßen gesehen hattest, so die Idee, wow, eigentlich hätte ich auch voll Lust auf eine Karriere im Kiosk-Business?
Ja, das war schon tatsächlich diese Initialzündung, weil das wirklich so ein besonderer Ort war und da hat irgendwie alles gestimmt, vom Geruch bis zum Aussehen, bis zu der Lage, die Nähe zum See. Ich bin begeisterte Schwimmerin und irgendwie, als er dann so da traurig leer stand, kam diese Idee und die ist dann immer weiter in mir ja gewachsen.
Mhm. Ja, und dann kam Corona und plötzlich ist dann irgendwie diese Kiosk-Geschichte auch wirklich immer konkreter geworden.
Genau, ich hatte das große Glück, dass sich da so eine Tür geöffnet hat und ich den Großteil dieser schwierigen Zeit in dem Ort Kleßen verbringen konnte. Und mit Freunden hatten wir das Angebot, einen Sommer lang ein Ferienhaus dauernd zu mieten. Das war 2019, da haben wir das irgendwie so miteinander ausgemacht und jeder weiß, was dann kam. Und irgendwie sind wir jetzt immer noch da, haben unseren Zweitwohnsitz dort angemeldet und ich hatte eben diese Zeit, mich mit dieser Kiosk-Idee weiter auseinanderzusetzen, auch viele tolle UnterstützerInnen zu finden, die mich da wirklich begleitet haben, die diesen Anfangsschub gegeben haben und jetzt auch dafür gesorgt haben, dass ich im dritten Jahr immer noch dabei bin. Mit diesem alten Kiosk ist es nichts geworden, aber wie du schon gesagt hast, bin ich jetzt mobil unterwegs und das in den Sommerferien.
Christina, Corona war also gerade für Familien mit Kindern, allen kleinen Kindern, größeren Kindern, Kindern mit Behinderung, ein ziemlicher Horror. Für dich war das, sagst du, vergleichsweise angenehm, wenn ich dich richtig verstehe, weil du so einen richtigen Hideaway hattest da im Havelland auf einmal, ne? Also du bist in Berlin berufstätig, aber konntest du dann auch von dort aus arbeiten?
Genau, diese Möglichkeit hatte ich und wie gesagt, also ich bin da wahnsinnig dankbar für und weiß auch, was das für ein großes Glück war, dass sich diese Tür dort geöffnet hat. Genau, ich meine, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich die Zeit auch nicht, hätte ich lieber drauf verzichtet, auf diese Zeit, aber ich war tatsächlich dankbar für diese Möglichkeit am Land. Ja.
Und du sagst, da hat sich so eine Tür aufgeschlossen, aber wenn wir das nochmal wörtlich nehmen, also es war keine Bütchentür oder so, die sich da aufgeschlossen hat, sondern du kommst jetzt regelmäßig, wenn du jetzt deinen Kiosk hast, richtiggehend angebrettert mit einem Donnerlittchen. Was ist das Donnerlittchen? Warum heißt das Donnerlittchen Donnerlittchen?
Ja, Donnerlittchen, das war so ein Ausruf von meinem Großvater, der interessanterweise ganz nah an diesem Zeitschriftenkiosk gewohnt hat und meine Einkäufe dort sehr gefördert hat. Aber ja, ich musste irgendwie an dieses Wort denken und an ihn und ich finde, das passt einfach auch zu dem Sound dieses Gefährts. Also das von Piaggio, so eine Ape, ein Mofa auf drei Rädern mit einem riesen Kofferraum. Und den belade ich und fahr los.
Und Donnerlittchen ist eigentlich so ein Ausruf, ne? So, ja, Donnerwetter oder so.
Genau,
das.
Menschenskinder.
Menschenskinder,
ja,
sowas, ja. Sehr süß. Wenn du dann angebrettert kommst, was hast du dann im Angebot und für wen machst du das?
Im Angebot habe ich frischen Kaffee, Filterkaffee, selbstgebackenen Kuchen. Da hilft mir eine Dame im Ort. Ich habe kühle Getränke dabei, süße Tüten, ganz klar. Chips, Lollis, kleine Tattoos für die Kinder, manchmal auch Überraschungen und eine kleine Sommerapotheke. Und dieses Angebot biete ich jedem Badegast an, der den Weg nach Kleßen findet und zum Kleßener See.
Sommerapotheke klingt spannend. Also du machst da schon auch so richtig so kleine Erste-Hilfe-Interventionen. Pflaster,
Zecke,
Sonnencreme,
sowas, ja.
Okay. Und deine Kunden, wen trifft man da so? Wer kommt zu dir?
Von klein bis groß, da gibt's eine Datschensiedlung, da kommt ein Junge immer, der ist der Erste am Stand. Badegäste, die durch Zufall zu dem See kommen, aber auch Kundschaft, die für ihre Kaffeetafel einkauft. Und dann habe ich so einen Club aus vier Männern, die immer ein kühles Getränk zu sich nehmen und einfach einen Plausch halten wollen. Manchmal steht man da aber auch einfach und sagt eine halbe Stunde lang gar nichts, aber man steht immerhin zusammen dort und das ist schön.
Und sind das dann Leute, die wirklich zum Schwimmen kommen oder kommen die, weil du da bist oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, sowohl als auch. Kommen manche wegen des Kuchens, wegen mir vielleicht auch, aber manche, die ja durch Zufall dieses Kiosk oder dieses Angebot kennen und jetzt hat sich das jetzt im dritten Jahr auch ein bisschen rumgesprochen und da sind auch ganz neugierige Neukunden und Kundinnen, die vorbeischauen.
Ich habe immer noch nicht so ganz durchdrungen, du sparst ja richtig gehend deinen Jahresurlaub an, um da zu stehen und eigentlich noch einen Job extra zu machen. Was ist der Treibstoff? Warum machst du das?
Ich glaube, das sind die Reaktionen darauf, auch dass man das mit ganz vielen Menschen dort gemeinsam macht. Ich habe schon die Dame erwähnt, die backt. Es gibt welche, die mich beraten, was ich noch mit ins Angebot nehmen soll, die vielleicht auch mal helfen, wenn das Gefährt liegen geblieben ist. Und da ist irgendwie so ein Mitfiebern dabei und es gibt total schöne Momente. Beispielsweise haben sich nach vielen Jahren zwei Damen wieder getroffen, die eigentlich nur 5 Kilometer auseinander wohnen, aber die früher im Chor gesungen haben und die haben sich dann bei mir getroffen und haben sich erstmal hingesetzt, einen Kaffee getrunken, einen Kuchen gegessen und einfach mal wieder miteinander gesprochen. Und ich glaube, das sind diese Momente, die mir viel Freude bereiten.
Also auf gewisse Weise merkst du auch, dass du da richtig so eine wichtige Funktion bekommst über die Jahre, ne? Also ich weiß nicht, du hast mir im Vorgespräch auch mal erzählt, es gab so einen Moment, da hat man dich richtig zu einem Ort hinbeordert, weil du so eine richtige Aufgabe hattest. Was war das für eine Geschichte?
Ja, das war an einem Sonntag eigentlich ein schlimmer Moment. Ich habe gerade das Donnerlittchen bepackt und es ist ein Brand ausgebrochen in dem Ort. Und man merkte schon, dass das wirklich was Ernstes ist. Und ich war dann eigentlich bereit, loszufahren und zu dem See zu fahren, aber es fühlte sich irgendwie auch nicht richtig an. Und dann rief eben eine Bekannte, eine Freundin aus der Freiwilligen Feuerwehr an, ob ich schon losgefahren sei und ob ich nicht Lust hätte, viel eher zu dem Einsatzort zu kommen. Wir haben jetzt eigentlich alles soweit unter Kontrolle, aber riesigen Hunger, weil sie eben zur Mittagszeit gerufen wurden. Also da waren wirklich alle Feuerwehren aus dem Umkreis da. Und dann bin ich natürlich sofort da hingefahren und habe mein Angebot eben ausgeteilt, habe noch auf dem Campingkocher ein paar Bockwürste gemacht und das war sowieso total schön zu sehen. Da hat wirklich jeder Nachbar, weiß ich nicht, Wasser rübergebracht. Es gab direkt eine Spendenaktion und das war so ein bestmögliches Beispiel für so eine Gemeinschaft, die da stattgefunden hat.
Ja. Wir wohnen in Berlin, wir beide. Es gibt auch in meinem Bekanntenkreis wirklich Menschen, die rollen mit den Augen, wenn sie hören, dass ich am Wochenende so gerne in Brandenburg unterwegs bin und die beim Stichwort Brandenburg also sofort die letzten Wahlen zitieren und dieses ja doch sehr, sehr vielleicht auch besorgniserregende Erstarken der AfD und der rechtsradikalen nationalistischen Tendenzen. Was erwiderst du Leuten, die sagen, ich fahre überhaupt nicht mehr nach Brandenburg, Brandenburg kann mir gestohlen bleiben, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben mit den Leuten da?
Ja, das gibt es ja auf der einen wie auf der anderen Seite. Die Berliner wollen nicht nach Brandenburg und die Brandenburger nicht nach Berlin, aber das ist mir irgendwie zu eng. Ich glaube, ich habe auch viel zu viele gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ganz tolle Begegnungen dort gehabt. Ich habe Freundschaften geschlossen, ganz viel kennengelernt, aber auch gelernt. Und natürlich gibt es Themen, da sind also die Ansichten so unterschiedlich, wie sie vermutlich nur sein können. Es wird vielleicht auch mal ein Thema ausgeklammert. Aber es wird eben auch diskutiert und das bislang mit einem Respekt, mit einer Offenheit, mit einer gewissen Toleranz. Und ich finde es sowieso sehr hilfreich, wenn man nicht in eine Diskussion oder auch vielleicht mal in einen Streit reingeht und direkt von vornherein weiß, dass man Recht hat. Also, dass man sich so eine gewisse Leichtigkeit auch bewahrt. Das ist nicht immer möglich, das ist mir auch klar. Und da muss man vielleicht auch mal einen Cut machen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich glaube, wenn man sich grundsätzlich mal klar macht, dass jeder so seine Erfahrung hat, sein Leben, seine Ängste, seine Nöte, dann hilft das schon. Also die habe ich ja, die hat aber auch mein Gegenüber. Und für mich überwiegt da einfach eher auch die Neugier auf das Gegenüber, auf den Menschen. Und das würde ich nicht bundeslandabhängig machen, egal von welcher Seite man anfährt. Und ich glaube, da verpasst man einfach auch viel zu viel.
Mhm. Jetzt klingt das bis dahin alles so wie, ja, Friede, Freude, Muschel suchen, als wäre das alles ein großer Spaß und ein großes, freundliches Zusammenkommen. Aber wahrscheinlich hast du doch auch da manchmal so Momente, wo du dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Andere sind jetzt im Urlaub auf Malle und ich stehe hier am See und es macht gerade so gar keinen Spaß, oder?
Klar. Also da gibt's so Tage, da stehe ich da am dicken Pulli, bestenfalls noch bei Nieselregen, gar kein Badegast weit und breit. Ich bin beim vierten Stück Kuchen, das ich mir selbst einverleibe. Und da frage ich mich natürlich, warum ich das mache. Aber es war irgendwie bislang immer so, dass doch noch mal jemand vorbeikam, der eingekauft hat für seine Kaffeetafel oder der einfach einen Plausch halten wollte beim Kaffee. Und es gibt sowieso da einen Stammkunden, der mittlerweile auch ein Freund geworden ist, der noch keinen einzigen Tag gefehlt hat. Und das macht das dann alles wieder wett.
Das ist niedlich. Der ist immer da, egal was für ein Wetter ist.
Ja.
Wow. Also dann hast du ja eine richtige Verpflichtung eigentlich schon fast.
Genau, so fühlt sich das an.
Wow. Also wenn ich dich richtig verstehe, so, wirklich so ein Raum, wo man sich mit Respekt und Sympathie begegnet und wo man sich einfach so sein lässt, wie man ist.
Genau.
Wir haben jetzt so ein bisschen, glaube ich, eine Vorstellung, wie das ist da am See, wenn du da dein kleines Donnerlittchen aufbaust, wenn du deine Kunden hast, auch deine Stammkunden. Du hast gerade erzählt, da sind also auch durchaus Leute, die kommen und man schweigt und ist eine halbe Stunde einfach so gemeinsam am See und trifft sich und jeder ist vielleicht auch ein bisschen für sich. Hast du eigentlich den Eindruck, dass da mitunter auch viele Menschen einfach so ein bisschen einsam sind, die zu dir kommen?
Ich glaube, dieses Thema Einsamkeit, das begegnet einem bestimmt auch da. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, aber auch generell so in meinem Umfeld. Und ich glaube, es gibt da schon auch Beschleuniger, gerade in letzter Zeit durch Pandemie und andere Begebenheiten. Und das ist durchaus ein Phänomen, was mir begegnet, jetzt nicht nur am See oder da an dem Donnerlittchen, aber was mich im Umfeld schon auch beschäftigt.
Mhm. Ja, und genau in dem Zusammenhang können wir ja vielleicht auch nochmal unsere traute Runde erweitern, um jemanden, der sich genau mit diesem Thema Einsamkeit auch ein bisschen auskennt.
Gerne.
Plus eins. Die Antwort.
Janosch Schobin, Soziologe an der Uni Kassel und aber auch beratend tätig am Kompetenznetzwerk Einsamkeit der Bundesregierung. Wir haben uns einfach mal aufs Du geeinigt. Hallo Janosch.
Hallo, wie geht's?
Ich darf euch vorstellen, Janosch, Christina, Christina, Janosch. Erstmal vielleicht überhaupt, wenn wir jetzt über Einsamkeit reden, Janosch, wie verbreitet ist dieses Problem überhaupt? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass eigentlich bis vor kurzem das Problem Einsamkeit auch so der Seniorenbeauftragten zugeordnet gewesen ist. Aber inzwischen ist man sich eigentlich einig, dass es gar nicht so sehr eine Frage des Alters ist, oder?
Ja, also in der Forschung waren wir uns eigentlich lange darüber einig, dass es nicht nur ein Problem des Alters ist. Es gab immer schon diese Forschung, die auch gezeigt hat, dass so gerade im jungen Erwachsenenalter Einsamkeitsbelastungen stark sind. Was man aber lange, glaube ich, schon geglaubt hat, ist, dass es erst im Alter im engeren Sinne zu einem echten Problem wird. Also dass man da dann irgendwie nicht mehr die Ressourcen hat, aus solchen einsamen Lebenslagen rauszukommen. Während man in den jungen Jahren irgendwie davon ausgegangen ist, da hat man das zwar, weil man zum Beispiel, keine Ahnung, die Familie hinter sich lässt und in die eigenen Partnerschaften reingeht oder seine eigene Welt aufbaut und das halt auch immer wieder mit Enttäuschungen und sozialen Verletzungen einhergeht. Aber man ging immer davon aus, die jungen Leute packen das. Und ja, heute geht man davon aus, dass eigentlich in allen Lebenslagen so Einsamkeitsphasen auftreten können, die auch, ich sag mal, auf Dauer belastend werden können.
Und das ist schon auch nochmal durch Corona ein sehr, sehr, sehr viel stärkeres, größeres Thema geworden, oder?
Ja, es fing schon davor an. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass man irgendwann bemerkt hat, dass Einsamkeit auch eine Rolle spielt bei der Entwicklung von bestimmten Erkrankungen. Also einmal bei psychischen Erkrankungen, aber auch bei sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil Einsamkeit einfach so ein starker Stressor ist, dass es einen krank machen kann. Aber ja, seit der Pandemie ist das ganz eklatant, weil einfach auf einmal alle bemerkt haben, oh, mein soziales Netz kann ganz schnell wegkippen, wenn ein, zwei Sachen schief gehen.
Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Aber würdest du sagen können, es gibt diesen Kipppunkt, wo Alleinsein zu Einsamkeit wird? An welcher Stelle wird es wirklich zu einer Belastung, auch vielleicht sogar zu einer physischen, gesundheitlichen Belastung?
Ja, das ist schwierig. Menschen sind auch sehr unterschiedlich. Also wir wissen, dass sozusagen die Sensibilität für Einsamkeit sehr unterschiedlich ausgeprägt ist zwischen Menschen. Also das kann bei dem einen schnell gehen und bei dem anderen länger dauern. Es ist aber allerdings auch nicht nur das Alleine-Sein, also das sozusagen Fehlen von Kontakten. Es ist ganz häufig auch, Einsamkeit wird häufig halt auch ausgelöst durch Konflikte in den Beziehungen, die man hat. Also wenn man mit seinen Eltern zum Beispiel über Kreuz liegt oder mit den eigenen Kindern oder mit dem Partner. Das sind auch häufig Gründe für Einsamkeitsbelastungen. Dementsprechend ist es immer so ein Ineinander. Und wer da wie anfällig ist, ist tatsächlich in der aktuellen Forschung stark umstritten.
Mich würde ja interessieren, wenn man das erkannt hat oder einem das auch gespiegelt wurde oder wie auch immer, gibt es dann so eine Art Werkzeugkasten, also den man auch einsehen kann? Gibt es sowas?
Ja, wir haben so unterschiedliche Vorschläge, was man machen kann. Das Problem ist so ein bisschen, ab einem gewissen Punkt, wenn Leute stark vereinsamen, werden sie das wahrscheinlich auch nicht mehr wahrnehmen. Also wenn man das bei sich selber noch als ein Problem feststellt, noch dazu in der Lage ist zu sehen, okay, ich habe da anscheinend ein Problem, meine sozialen Beziehungen sind nicht so gut, wie ich sie mir wünsche, oder ich habe einfach zu wenig sozialen Kontakt und man hat noch dieses innere Bedürfnis, das auch wirklich zu ändern, dann kann man vieles tun. Dann ist auch in Deutschland eigentlich ein sehr stabiles Angebot da. Also angefangen über Vereine und über Anlaufstellen, die es auch zum Beispiel in der Familienberatung gibt, bis hin halt auch zu professionellen therapeutischen Angeboten, ist da eigentlich eine ganze Menge möglich, wenn man das für sich als Problem erkennt. Schwieriger ist es bei den Menschen, die sich wirklich schon stark zurückgezogen haben und die, wenn man so sagen, dieses, die anderen mögen mich eh nicht, die anderen wollen mich nicht, ich kann mit dem Ganzen auch nicht mehr sozusagen, die das stark verinnerlicht haben und die dann wahrscheinlich auch aus sich heraus gar nicht mehr auf die Idee kämen, diese Einsamkeit von innen aufzubrechen. Da ist eher bei uns so ein bisschen die Problematik.
Also das heißt, es ist wirklich wie so eine Art Muskulatur, so eine soziale Muskulatur, die verkümmern kann. Ist das vielleicht ein adäquates Bild?
Das ist ein ganz schönes Bild, ja. Also es ist aber eher sowas nicht, also es spielt sich halt viel im Kopf ab. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Gerade also eine der Sachen sind halt diese sozialen Fehlwahrnehmungen, wie man sagen kann. Also diese starke Unterstellung, die anderen mögen mich eh nicht oder ich kann denen nicht trauen, die sind gefährlich für mich, die werden mich eh nur verletzen, ich werde dann nur Zurückweisung erfahren. Eher dieser Komplex, der spielt sich halt sehr stark in den Köpfen von den Leuten ab und häufig hat er keine reelle Basis. Also es mag auch Fälle geben, wo man tatsächlich aufgrund von bestimmten stigmatisierten Eigenarten tatsächlich so viel Ablehnung erfährt. Aber ganz häufig ist das einfach was, das man sozusagen erlernt und dann irgendwann projiziert und es gar nicht so sehr mit dem übereinstimmt, was andere über einen denken. Und das ist schwierig, wenn man in so eine Lage reinkommt, das dann halt wieder zu korrigieren.
Janosch, das klingt jetzt schon aber doch auch nach einem sehr individuellen Problem. Gleichzeitig hören wir immer wieder, dass im Moment dieses Thema Einsamkeit so richtig, ja, was so fast Pandemisches bekommt, also wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem wird. Heißt das, man muss auch gesamtgesellschaftlich irgendwie darauf reagieren und wenn ja, wie?
Ja, also ich denke auch, dass es letzten Endes ein Gesellschaftsproblem ist. Das hat auch damit zu tun, dass die Gruppen, die das betreffen kann, das hatten wir anfangs diskutiert, gar nicht so klar sind. Also klar, es sind eher ein bisschen die Älteren, es sind eher die Menschen, die ärmer sind, sind eher die mit etwas geringerer Bildung, es sind eher die Menschen, die irgendwie zugezogen sind oder viel migriert sind in ihrem Leben. Aber das ist immer nur so ein kleines, ein bisschen mehr. Das ist, am Ende kann es einen mitten im Leben als sozusagen berufstätiger, hochgebildeter Erwachsener Mitte 40 kann es einen genauso erwischen. Und das macht es ein bisschen schwierig, weil unser, ich sag mal, sozialstaatlicher Apparat ist eher auf spezielle Risikogruppen geeicht. Und das ist ein Problem, das so irgendwie quer zu allem liegt, was wir so gemeinhin als ein typisches Problem in unserem Sozialstaat behandeln. Und das macht die Antwort darauf auch schwierig. Also wir brauchen irgendwie eine koordinierte Antwort, dass die Lücken füllt, dass dafür eine Sensibilität entwickelt, dass Zuständigkeiten klärt. Und das ist so ein bisschen das, was aktuell passiert auch. Aber schwierig bleibt es dessen ungeachtet.
Jetzt haben wir ja Christina, gerade für deine kleine Badestelle da am Klesener See so ein bisschen doch auch die Geschichte, dass da früher viel mehr passiert ist. Das ist das, da gab es Feste, da gab es irgendwie viel mehr Aktionen. Gerade so im ländlichen Bereich mit Strukturwandel und so weiter hat man ja oft die Situation, dass es einfach gar nicht mehr so richtig viel gibt, wo Menschen sich treffen können. Wäre das ein Hebel, dass man sagt, man müsste viel mehr solche Treffpunkte schaffen und da könnten dann die Leute auch wieder sozusagen sich mehr üben im Miteinander?
Das ist mal so, mal so. Also wir haben Gegenden in Deutschland, also jetzt sagen wir mal, und das ist auch ein bisschen von der Altersgruppe und der Zielgruppe abhängig. Wir haben zum Beispiel in manchen Gegenden eine extrem hohe Ehrenamtsbeteiligung. Wir haben in manchen Gegenden super Begegnungszentren, eine super Infrastruktur. Da ist das nicht das Problem, da ist häufig eher das Problem, wie findet man das? Also das ist manchmal, sind die Angebote in Deutschland einfach echt gut versteckt. In anderen Gegenden, da ist wirklich viel weggebrochen. Sagen wir manchen Gegenden in Ostdeutschland, wo einfach sich viel zurückgezogen hat, wo auch viele Menschen abgewandert sind, wo die jungen Leute auch weg sind. Da ist dann eher das Problem, das du gerade beschreibst. Also da ist dann einfach viel weggebrochen und das hinterlässt dann einfach einen Flurschaden, weil die Leute keine Anschlusspunkte mehr haben und vieles auch nicht verlässlich ist. Das ist aus meiner Sicht so das dritte, die dritte große Baustelle. Wir haben in Deutschland sozusagen im Rahmen der Flexibilisierung unseres Staates sehr, sehr viele Sachen in Projekte verwandelt, die aber eigentlich irgendwie letzten Endes Daueraufgaben wären, die einfach, wofür immer ein Bedarf besteht und was eigentlich immer gemacht werden müsste. Und dieses Projektförmige sorgt dafür, dass Sachen immer nur sehr kurz bestehen. Sie sind dann für 2-3 Jahre finanziert, dann sind sie da, dann sind sie weg. Aber gerade für einsame Menschen ist das extrem suboptimal. Muss man davon ausgehen, dass gerade Menschen, die jetzt schon länger sich zurückgezogen haben, auch häufig ihr Vertrauen in ihre Welt sehr stark abgebaut haben, in ihre sozialen Beziehungen, aber auch in Institutionen und alles, was da drumherum liegt. Und wenn dann so ein Angebot kommt, das sie da rausholt, und dann ist das nach 1,5 Jahren wieder weg, ist das sozusagen maximal schädlich.
Ja.
Und dieses durchprojektifizierte des sozialen Sektors, das ist ein Riesenproblem.
Ich glaube, dieses Schließen von Vereinen oder auch gerade vom Wirtshaus. Also es gibt ganz viele Orte, die früher ein ganz lebendiges Wirtshaus hatten, wo man sich eben geübt hat in dieser Gemeinschaft und so weiter. Das hat, glaube ich, schon wirklich Narben hinterlassen. Was ich gerade aber beobachte, ist, dass sich ganz viele private Initiativen so gründen. Also sei es über Fördervereine fürs Dorf, für die Kirche, da passiert ganz viel. Es gibt Feste, es gibt Märkte, die organisiert werden, Lesungen und Ausstellungen. Da würde mich nur mal interessieren, ob es vielleicht auch so eine Art Sammlung an guten Beispielen gibt, wo man sich vielleicht auch inspirieren lassen kann. Ist dir sowas bekannt?
Also wir haben bei uns im KNE, im Kompetenznetz Einsamkeit, so eine Angebotslandkarte erschaffen. Da kann man sich auch einschreiben, wenn man irgendwas hat. Es muss nicht extra gegen Einsamkeit sein, aber wenn es sozusagen dazu dient, soziale Kontakte zu fördern oder Anschluss zu bieten oder einfach ein Ort ist, wo man niedrigschwellig sozial teilhaben kann, kann man den bei uns auf der Karte eintragen. Das hilft schon mal ein bisschen, um so eine Übersicht zu verschaffen. Da ist ganz viel Tolles drin, da sind ganz viele tolle Projekte auch drin. Was wir nicht haben, ist so ein Best-of-Reel. Das haben wir tatsächlich nicht.
Nein. Ja. Ja, danke.
Ist und, ja auch ein bisschen unfair, weil eigentlich viele Sachen mit viel Liebe und auch gut gemacht sind.
Hm. Janusz, du sagst gerade, es gibt bisher noch nicht so eine Art Best-of-Top-10 der super Orte gegen Einsamkeit. Aber wenn du das jetzt hörst, diese Initiative hier von Christina mit ihrem kleinen Moped am Badesee so einen Kiosk zu basteln, eigentlich ist das schon so eine Art Best-Practice-Beispiel, oder?
Ja, ich glaube, eine Best Practice kann man in diesem Fall eigentlich immer auch nur für eine spezifische Gegend und eine spezifische soziale Welt beschreiben. Das ist vermutlich gerade da, wo Christina unterwegs ist, eine richtig gute Idee. Aber also das ist teilweise diffizil und sehr, 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 also es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Projekt auch von der AWO, die mit so Streetwork für Ältere, nennen die das, die sind mit so Fahrrädern und Pop-Up-Tischen und so in Gemeinden gegangen, um da direkt Leute anzusprechen, die sonst nie irgendwo hingehen würden und nie irgendwo mitmachen würden. Und was die aus dem Projekt berichten ist, dass es extrem lange gedauert hat, die richtigen Standorte zu finden.
Ah, ja.
Also die Idee selber ist gar nicht so kompliziert, es muss auch gar nicht so innovativ sein, aber den Ort zu finden, wo man da hin muss und das, was man dann da machen muss, also was brauchen die eigentlich genau, um da sich anzudocken? Das ist, glaube ich, sehr spezifisch einfach und das muss man rumprobieren. Und ja, ich glaube, sowas wie was Christina macht, ist einfach, die hat dann einen Dreh gefunden und wir brauchen einfach überall so ein Dreh.
Überall mehr Christinas.
Genau.
Jana Schobin, super. Vielen herzlichen Dank. Also natürlich auch nur so ein paar Ideen und so eine Ahnung, was es für Strategien gibt gegen Einsamkeit. Aber ich glaube, wir haben schon doch ein paar ganz gute Hinweise bekommen. Vielen, vielen Dank und einen schönen Sommer für dich, lieber Janosch.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn Sie jetzt beim Zuhören gerade gedacht haben, Mensch, also ich habe aber auch noch eine Frage, da hätte ich gerne mal einen Experten, eine Expertin genau zu diesem Thema, schreiben Sie uns gern an +1@deutschlandradio.de. Christina Kramer ist nach wie vor zu Gast hier bei mir bei +1. Und Christina, wir hören jetzt hier gleich eine neue Folge aus unserer kleinen Miniserie über Träume. Würdest du eigentlich sagen, du hast dir mit deinem kleinen Donnerlittchen eine Art Traum erfüllt?
Ja, doch, das würde ich so sagen. Ich habe ja gesagt, dass das irgendwie so 2012 sich in meinen Kopf festgesetzt hat und dass ich da jetzt im dritten Jahr das mache, das kommt dem schon ganz nahe, ja.
Wir hören jetzt, was Lena sich erträumt hat.
Träume.
Ich habe so richtig Lust, einfach nur Farbe auf die Leinwand zu klatschen und so Gefühl, also eigentlich nicht mal Farbe, sondern Gefühl auf so eine Leinwand zu bringen und jeden Morgen immer wieder nur das machen. Da habe ich so richtig Bock drauf. Als ich 12 war, habe ich so Bühnenmaler gesehen auf so einer alten Videokassette, auch geil, also im Berufsbus. Und da habe ich die einfach gesehen, wie die so ein Portal gemalt haben. Mit so diesen riesen Stöcken, wo dann die Kreide am Anfang drauf ist. Und man so richtig massiv arbeitet. Und ich merke, dass wenn ich ja im Malsaal war, im Theater oder so, dass ich immer wieder merke, oh, eigentlich bin ich falsch, wo ich bin, sondern ich möchte eigentlich das machen. Also, ich bin Lena und ich mache beruflich Bühne- und Kostümbild. Der kreative Teil meiner Arbeit ist so klein. Am Ende des Tages muss ich einfach eine gute Managerin sein. Ich muss Menschen koordinieren, ich muss Arbeit delegieren. Und ich glaube, das kann ich auch, aber ich glaube, noch besser wäre ich in was anderem. Irgendwie denke ich mir, mach's einfach, mach es einfach. Hol dir ein kleines Atelier und fängst schon mal an zu malen. Nee, das ist es halt einfach nicht, finde ich. Ich möchte wirklich groß arbeiten. Ich will wirklich so richtig kleckern. Also dieses Kleckern, Klecksen und so sich so auch austoben können. Ich habe halt Angst, es würde ja ein Eingeständnis an mir selber sein, einen Schritt nochmal mehr für mich einzustehen und auch nochmal zu sagen, es ist auch egal, wenn es Nonsens ist. Und das, glaube ich, schaffe ich noch nicht.
Und das war es auch schon wieder für dieses Mal, liebe Christina. Du staubst jetzt so langsam dein Donnerlittchen ab. Du sorgst dafür, dass alle Vorräte aufgefüllt sind. Gibt es in diesem Jahr, in dieser Saison vielleicht auch noch irgendwie so ein super Sonderspezial-Gimmick in deinem Angebot?
Ja, tatsächlich. Ganz frisch habe ich eine Bücherkiste zusammengestellt, auch mit Hilfe von einigen Verlagen und in Kooperation mit dem Kinderbuchmuseum, das ich erwähnt habe. Und da können dann Kinder, Jugendliche und darüber hinaus stöbern, sich mal ein Buch mit auf die Liege nehmen, aufs Handtuch oder auch mal mit nach Hause nehmen. Und ich bin gespannt, wie das ankommt.
Und was wir überhaupt noch nicht erwähnt haben, wie schön dieses Donnerlittchen ist. Denn du hast unter anderem ja auch mal, ich glaube, Kunstgeschichte studiert und es ist einfach auch eine echte Augenweide. Du hast da also immer Blümchen und es ist einfach bunt und hübsch anzusehen und mit einer schönen Tischdecke und es ist einfach auch wirklich sehr, 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 sehr hübsch, das Donnerlittchen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns am See. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Christina.
Danke, Gesa.
Und in unserer anderen +1-Folge, da geht es um Andreas, der beginnt gerade sein Studium, als die Anschläge auf das World Trade Center verübt werden. Andreas ist geschockt, er sucht nach Antworten und er landet bei Verschwörungstheorien. Immer tiefer gerät er in die Szene und findet erst 15 Jahre später seinen Weg zurück.
Also es ist nicht so einfach, mit dieser Vergangenheit auf neue Leute zuzugehen, ne? Weil wir alle wissen, wir kennen alle die Bilder und die Geschichten über Verschwörungsleute aus dem Fernsehen und sonst wo. Das sind unangenehme Menschen. dem du eigentlich nichts zu tun haben willst als normal, rationaler, kritischer Mensch.
Andreas Geschichte hören Sie in unserer anderen Plus-1-Folge. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie doch einfach Plus-1, dann verpassen Sie überhaupt keine Folgen mehr. Und auch ansonsten schauen Sie sich doch mal um, was für Themen wir hier noch behandelt haben. Zum Beispiel am einfachsten in der Deutschlandfunk-App. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie war diesmal Martina Weber. Studiotechnik Ralf Perz. Produktion Nikolas Hansen. Ich bin Gesa Ufer.